Vor mehr als 3 Jahren hat die Ökumenische Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen in einer Sitzung, in einer Versammlung, verschiedene Vorschläge für die Jahreslosung 2026 diskutiert. Und sie haben sich geeinigt auf: Siehe, ich mache alles neu. Dieses Auswahlverfahren für die Jahreslosung, das ist bewusst abgekoppelt von den tagesaktuellen Geschehnissen. Es legt aber Wert auf ermutigende, tröstende, aufrüttelnde Bibelverse. Deshalb können wir sie uns auch meistens ganz gut merken. Prüft alles und das Gute behaltet. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Siehe, ich mache alles neu. Und diese 3 Jahre, in denen man bereits weiß, was dann da so kommt, das gibt Gestaltern wie Musikern, gestaltenden Künstlern, Malern, Theologen Zeit, sich mit dem Vers auseinanderzusetzen. Deshalb entstehen ganz viele Lieder, ganz viele Gemälde, Schriftzüge, Musicals, Gottesdienstentwürfe, theologische Abhandlungen und noch viel mehr. Ganz viel Neues und Inspirierendes. Und ich bin total gespannt, was diese Jahreslosung denn für uns als FEG Oberhausen, für dich und mich an Ermutigung, an Trost, aber auch an aufrüttelnden Worten bereithält. Lasst uns also heute den Blick auf unsere Jahreslosung legen. Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu. Wann hast du denn zuletzt etwas neu gemacht? Also bei uns ist neulich eine Bechamelsoße nichts geworden. Die war so klumpig, wir haben sie nicht glatt bekommen. Die musste ich neu machen. Einfach weg damit. Ganz zu schweigen von Betten, die neu bezogen werden müssen, Windeln, die in unserem Haushalt gewechselt werden müssen, neue Outfits, weil da Flecken drauf kommen, oder einfach die neue Packung Milch, die ich aus dem Kühlschrank nehme und öffne, einfach weil die alte leer war. Das sind Beispiele aus meinem Leben. Und da gibt es ja immer irgendetwas, was nicht gelingt, was kaputt geht, was schmutzig wird oder sich dem Ende neigt. Da muss ich mich nicht beschweren, ich kann es hinnehmen. Nein, ich darf da sogar sehr dankbar für sein, für das Neue, denn ich und du, wir leben da in einem absoluten Überfluss. Es ist leer, kaufe ich es einfach neu. Diese Art von Neu macht mein Leben reich und ganz schön geschäftig auch in manchen Fällen, aber eben auch total reich. Und dann gibt es da diese andere Form von Neu. Neues Betriebssystem, neue Geschäftsleitung, neue Straßenführung, neue Bankkarte mit neuem PIN, neue Adresse, neuer alter Nachname, neue Arbeitsstelle, neuer Alltag durch Ruhestand oder andere Veränderungen, neue Klasse, neue Lehrer, neuer Dienstplan, neues Medikament. Diese Art von Neu gehört auch zu unserem Leben dazu, kann aber ganz schön überfordern, überreizen, stören, verwirren, herausfordern, das Alte zurücksehen lassen. Denn die meisten Menschen mögen erstmal keine Veränderung. Ihr kennt den Spruch: Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Ganz genau. Und das stimmt. Das lässt sich sogar neurologisch abbilden. Denn in unserem Gehirn werden Dinge, die wir oft getan haben, wie Trampelpfade abgespeichert. Und je öfter wir sie tun, desto mehr werden aus den Trampelpfaden Wege und aus den Wegen befestigte Straßen und aus den befestigten Straßen Autobahnen. Und Autobahnen umzuleiten ist eine richtig schwierige Angelegenheit. Es ist echt anstrengend, sich was Neues anzugewöhnen. Und deshalb würde ich auch sagen, dass Neujahrsvorsätze häufig im Sand verlaufen. Ein Vorsatz wie auf Zucker verzichten oder 3-mal die Woche Sport treiben, 1-mal in der Woche bewusst einen Abend mit einer Freundin telefonieren oder mit dem Ehepartner verbringen, jeden Monat ein Buch lesen, 2-mal im Monat den Kühlschrank auswischen, Zahnseide benutzen, mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, den Aufzug weniger benutzen oder was auch immer einem da so einfällt. Wenn wir da noch keine Routine drin haben, dann kostet es richtig Kraft, das zu erreichen und sich an diese Gewohnheit zu etablieren. Und das ist ja wirklich verrückt, weil diese Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, sind alles Dinge, die eine positive Auswirkung auf unser Leben haben werden und vielleicht sogar auf das von anderen. Langfristige Freude, Gesundheit, diese Dinge, das ist alles erstrebenswert und trotzdem fällt es uns schwer, uns das anzugewöhnen. Das ist das Zweite, von was man sich neu so im Leben etablieren kann. Ich finde es am herausforderndsten mit Angewohnheiten, die wir an uns selbst feststellen und die das Miteinander schwierig machen. An denen wir eigentlich gern arbeiten würden, aber ihr wisst, das ist so schwer. Manchmal haben wir das Glück, dass jemand, der uns liebt, uns dann auf etwas hinweist. Und dann gibt es uns die Möglichkeit, uns zum Guten zu verändern. Das kann schon ganz, ganz schön heikel sein, aber da liegt echt eine Chance drin. Ich rede jetzt erstmal nur von unverfänglichen Dingen wie Nase hochziehen. Nervig, ne? Nervig, wenn Leute das machen. Ich war jetzt erkältet. Ich putze mir die Nase jetzt. Ins Mikro rein. Richtig professionell. Aber ihr wärt total genervt, wenn ich jetzt die ganze Predigt über meine Nase hochziehen würde, oder? Also, ja. Aus medizinischer Sicht ist übrigens nichts gegen Nase hochziehen einzuwenden. Denn im Magen können die Bakterien nichts mehr anrichten. Aber es ist mega nervig. Hat dich schon mal jemand auf sowas hingewiesen? Finger knacken, Nase hochziehen, mit offenem Mund essen. Das sind ja alles Dinge, die wollen wir nicht uns angewöhnen, aber manchmal tun wir das ja dann doch. Ja. Das will niemand, aber das hat jetzt erstmal nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun, würde ich sagen. Jetzt wird's kritischer. Hat dich schon mal jemand auf etwas hingewiesen, was tiefer in deiner Persönlichkeit liegt? Was aber irgendwie nicht so eine gute Angewohnheit ist? Lasst mir euch ein Beispiel erzählen. Mir ist das neulich passiert. Da ging es um das Thema Kommunikation. Eine Person, mit der ich regelmäßig spreche, hat mir gespiegelt, dass ich in bestimmten Situationen dazu neige, direkt verteidigend zu werden. Obwohl es gar nicht darum geht. Es geht um ein Thema, es steht im Raum und ich nehme das direkt viel persönlicher als notwendig. Das führt dann zu einer großen Anspannung in der Kommunikationssituation, in der Gesprächssituation und es ist sehr viel anstrengender, dann das Ziel dieser Kommunikationssituation zu erreichen, weil ich nämlich mit meinen Emotionen vieles total überlade. Und dann wurde ich darauf hingewiesen und ich habe mich mega ertappt gefühlt, weil ich mir für diese Begegnung vorgenommen hatte, zu sagen, hey, mir ist aufgefallen, dass ich manche Dinge persönlicher und emotionaler nehme als notwendig. Und dann ist er mir auch noch zuvor gekommen. Das war so unangenehm und mir schossen direkt Gedanken durch den Kopf, wie, Mann, das bekomme ich einfach nicht hin. Warum bin ich so empfindlich? Was hat mich denn da jetzt schon wieder so getriggert? Ich bekomme das einfach nicht auf eigene Faust hin und jetzt war der auch noch schneller als ich. Aber Gott sei Dank, kann man echt sagen, bestand in dieser Situation die Möglichkeit für Verletzlichkeit. Da gab es einen Raum dafür. Und wir konnten gemeinsam einen Schritt vom Thema zurücktreten und uns gegenseitig beleuchten, warum da jetzt diese Emotionen hochkommen. Das war echt anstrengend. Ich war wirklich erschöpft danach. Aber nur auf diese Art und Weise könnte ich etwas daran ändern oder damit anfangen, meine Hör- und Reaktionsgewohnheiten eine Möglichkeit zu geben für Veränderung, für Erneuerung, für einen neuen Trampelpfad, der da in meinem Gehirn angelegt wird. In deinem Leben gibt es bestimmt auch Situationen, die immer in Spannung enden oder Personen, die du sehr ungern triffst oder sehr ungern anrufst. Nicht immer gibt es denn leider die Möglichkeit für Veränderung, denn zu einer Beziehung gehören ja immer zwei. Aber letztlich liegt es erstmal nur in deiner Hand, dein eigenes Verhalten zu verstehen und zu verändern. Und das, meine Lieben, ist ein Prozess. Das fällt nicht vom Himmel. Und jetzt sind wir mitten in unserem Text. Siehe, ich mache alles neu. Der Vers steht im Buch der Offenbarung, im Kapitel 21, das vorletzte Kapitel der Bibel. Kurz zum Kontext, Apostel Paulus empfängt die Offenbarung, als er auf der Insel Patmos ist. Und ich habe euch zwei Bilder mitgebracht, wie es da dort aussieht. Herrlich, ne? Warum er auf der Insel war, das ist umstritten und das spielt an dieser Stelle auch nicht so eine große Rolle. Aber die Insel, auf den ersten Blick, oh, Traumurlaubsziel, also für manche von uns vielleicht, Die Insel ist ein Felsen, der einfach ganz karg aus dem Mittelmeer ragt, nur 32 Quadratkilometer groß. Heute kann man das besuchen, man kann sogar die Höhle besuchen, wo Johannes die Offenbarung empfangen haben soll. Für die Griechen ist es ein ganz wichtiger touristischer Ort. Aber wichtiger, wo und wie er sie empfangen hat, ist, dass er sie empfangen hat. Im Griechischen heißt das Buch der Offenbarung Apokalypse. Das wiederum bedeutet Enthüllung. Wenn ihr die Offenbarung mal gelesen habt, dann wisst ihr, dass die mit ganz vielen Bildern und Motiven gespickt ist. Und je mehr man da drin liest, desto mehr könnte man meinen, dass das Buch nicht Enthüllung heißt, sondern Verhüllung. Die Bilder sind so verhüllend, dass uns der Kopf schwirrt davor zu entscheiden, wie deute ich denn jetzt was und was ist denn jetzt wirklich so. Die Apokalypse, die Offenbarung ist das einzige Buch im Neuen Testament dieser Gattung, und im Alten Testament gibt es auch nur ein weiteres apokalyptisches Buch, und zwar das Buch des Propheten Daniel. Dieses literarische Genre, das liest sich ganz anders als zum Beispiel ein Evangelium. Und wir können auch deshalb nicht sagen, dass genau diese Dinge, wie wir da so lesen, dass wir die wortwörtlich nehmen können und dass das genau so eintreten wird. Wir lesen die Offenbarung und wir sind am Ende einfach noch verwirrter als vorher. So ging es mir zumindest schon häufig. Ohne da jetzt zu tief einsteigen wollen, wir glauben, dass Ben und ich glauben, dass wir im Laufe des Jahres auch noch mal ein bisschen tiefer in die Offenbarung schauen werden, kommen wir jetzt direkt zu Kapitel 21. Denn dort tritt Johannes, der Empfänger, der diese ganzen Visionen bekommt und auch in so Briefen formuliert an Gemeinden, einen Schritt zurück. Die Bilder, es sind immer noch Bilder mit dem Meer, mit dem Himmel, mit der Stadt, aber die werden ruhiger, die werden nicht mehr so bedrohlich. Vorher geht es ganz viel um Feuer und Leid und Tränen und Lava und Drachen und mehrköpfige Wesen und so weiter. Diese Bilder werden jetzt etwas ruhiger. Johannes sieht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Eine heilige Stadt, von der Gott selbst kommt, oder die von Gott selbst kommt. Eine Botschaft voller Trost. Gott wird bei ihnen sein. Er wird jede Träne abwischen. Kein Klagegeschrei, kein Schmerz. Das sind keine Bilder. Das, was früher war, das ist vergangen. So steht es in bevor unserem Vers. Und dieser Vers ist ganz wichtig als Grundlage für die Erkenntnis, dass Gott nicht einfach Ja sagt, ein wahlloses Ja zu allem, was vorher war, sondern ein steiles Nein gegen Tod, gegen Sünde, gegen den Teufel. Und dieses steile Nein, das finden wir eben in diesen beeindruckenden Visionen der ersten 20 Kapitel. Gott spricht jetzt selbst. Zum ersten Mal im ganzen Buch übrigens. Siehe, ich mache alles neu. Vorher ist es ein Kampf. Warum reite ich da so drauf rum? Es ist ein Kampf, der sich zieht, der hart ist, zu dem auch irgendwie so passt, dass Johannes allein auf dieser Insel ist. Hitze, Kälte, Wind, Salz, Wasser, wahrscheinlich wenig und komische Nahrung. Das alles lässt ihn auch Erneuerung und Veränderung ersehnen. Und deshalb kann er es noch präziser formulieren. Johannes sehnt sich nach Erneuerung. Und es ist ein Prozess, in dem er so steht und den er schildert. Erneuerung ist immer ein Prozess. Merkt ihr diesen Satz? Erneuerung ist immer ein Prozess, der fällt nicht vom Himmel. Habt ihr denn Sehnsucht nach Neuem? Wie bist du da drauf? Hat das Neue für dich was Positives oder eher was Negatives? In meiner Familie wurde, auch schon als ich Teenager war, immer schon ein bisschen über mich gelacht, weil ich sehr, sehr regelmäßig mein Zimmer umgestellt habe. Vielleicht habt ihr auch so einen Teenager zu Hause oder hattet ihr, ich kenne mindestens eine Person in diesem Raum, die das auch immer schon gemacht hat, und eine Mutter, die darüber lacht. Und es ist auch heute noch so, ich habe alle paar Monate den Drang, in unserer Wohnung etwas zu verändern, und in meinem Kopf läuft das unter dem Thema Optimierung. Am Anfang, als ich mit Ben verheiratet war, da habe ich das folgenden Fehler gemacht. Ich habe das einfach selbstständig gemacht. Und dann war ich ganz beflügelt von der Veränderung. Und dann kam Ben nach Hause und ich habe genau diese positiven Emotionen erwartet. Ja. Das hat dann meistens nicht funktioniert. Er hat mir dann auf humorvolle, aber deutliche Art und Weise gezeigt, dass er ein bisschen überfordert ist mit dieser Veränderung. Mittlerweile mache ich das anders. Ich nehme ihn hinein in meine Ideen, ich zeige ihm meine Pinterest-Pinnwand, ich schicke ihm dann vielleicht mal einen Link, ich lasse ihn auch selbst Ideen einbringen, so ist es ja nicht. Ich habe dazugelernt. Und mittlerweile machen wir das eben gemeinsam. Denn auch er findet das dann teilweise gut, wenn wir da mal was verändern. Und er hat auch nicht dieses Gefühl, dass er die Kontrolle über unsere Wohnraumsituation verloren hat. Wenn wir die Wohnung gemeinsam umgestalten, gibt es zwei Pole. Und das sind nicht Ben und ich, sondern das sind wir zum einen, die gerade in dieser Lebensphase die Wohnung optimieren wollen und an unsere Bedürfnisse anpassen wollen. Mit kleinen Kindern passiert das natürlich sehr viel schneller als dann irgendwann später, aber wir haben ständig irgendwelche neuen Bedürfnisse und deshalb passen wir unsere Wohnung daran an. Das ist so das Bedürfnis nach Veränderung. Gleichzeitig, der andere Pol ist, es soll sich schon auch noch nach uns anfühlen. Heimelig. Nach ein paar Stunden oder bei Ben nach ein paar Tagen spätestens wollen wir uns auch dran gewöhnt haben. Diese Art von Veränderung ist nicht gemeint in diesem Vers. Da geht es nicht um ein, ach ja, komm, dann stecken wir da nochmal eine Blume hin, dann legen wir den Teppich mal 90 Grad andersrum hin. Nee, Leute, es geht hier wirklich um eine drastische Veränderung. Hier wird richtig abgeräumt. Das, was neu geschaffen wird, das steht nicht in der Folge von dem Vorhergegangenen, sondern im auffälligen Kontrast. Und damit wir das Bibelwort noch ein bisschen besser durchdringen, schauen wir uns jetzt jedes dieser einzelnen fünf Worte einmal an. Siehe. Achtung. Idu auf Griechisch. Siehe. Achtung. Guck mal. Achte mal. Schau mal auf das Neue. Das fällt nämlich nicht immer so leicht, das Neue auch wirklich zu sehen. Wir haben vielleicht so eine Sehnsucht nach Erneuerung irgendwo tief hinten, aber es fällt oft schwer, das Neue wertzuschätzen, gerade wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir voll Schwere sind, voll Trauer, dann hilft es, dass dieses Siehe auch gemeint ist als, komm, heb mal den Blick, schau doch mal, Gott wirkt. Schau nicht auf das Klein-Klein, schau auf das, was ist, was deine Realität ausmacht. Aber Gott im Alltäglichen zu entdecken, das finde ich gar nicht so einfach. Und mir ist ein ganz toller Gedanke über den Weg gekommen. Wenn ich das Neue suche, dann lohnt es sich, auf das zu schauen, was mal war. Mir geht das oft so, wenn ich mein Handy in meinen Fotos scrolle. Mein letzter Umzug liegt jetzt 2,5 Jahre zurück. Und wenn ich mir Fotos angucke von dieser Zeit, dann erinnere ich mich daran, wie sich die Mona von Sommer 23 gefühlt hat. Und ich erinnere mich daran, was ich für Gefühle hatte, was ich für Sorgen hatte, für Ängste, die mit einem Ortswechsel verbunden sind. Ich habe damals gebetet, dass wir an dem neuen Ort ankommen, dass wir uns einfinden und dass es irgendwann auch ein Zuhause wird. Und ich darf staunen, was geworden ist. Aber ich muss ja den Blick bewusst darauf richten, um das zu merken. Sonst würde mir das im Alltag wirklich einfach durchgehen. Nur wenn ich innehalte und meine Gedanken und in dem Fall meinen Blick bewusst auf das werfe, was war, dann kann ich sehen, wie Gott mich geführt hat und wie er mich begleitet hat und beschenkt hat. Wann hast du das zuletzt gemacht? Liest du manchmal Briefe oder Tagebucheinträge von vor 5 Jahren, 10 Jahren, 35 Jahren? Blickst du bewusst auf Fotos, die in deiner Wohnung schon lange hängen und erinnerst dich daran, was damals war und was daraus geworden ist? Natürlich bergen nicht alle Fotos positive Erinnerungen, aber ich darf dir sagen, Gott war immer an deiner Seite bis zum heutigen Tag und er hat gehandelt. Und manchmal müssen wir uns diesen Blick auch trauen. Was ist daraus geworden? Meine Eltern haben ein ganz tolles Tagebuch. Das ist gar kein christliches Tagebuch, aber es ist ein Tagebuch, wo man über 5 Jahre hinweg jeden Tag nur eine kleine Zeile schreibt. Das heißt, wenn sie heute was reinschreiben, dann steht da auch schon etwas drin aus dem 11. Januar 2025 und 2024. Ich weiß nicht, wie lange sie es jetzt schon haben, aber am Ende, wenn du das ganze Tagebuch 5 Jahre hattest, dann hast du an jedem Tag 5 Einträge, immer ein Kalenderjahr früher. Und das ist eine ganz tolle Möglichkeit, um eigenes Wachstum zu erkennen und natürlich um Gottes Handeln auch zu entdecken im Alltäglichen. Siehe ich. In diesem Kontext ist ich Gott selbst. Ich habe gesagt, seine Stimme erklingt das erste Mal jetzt bewusst in der Offenbarung, im vorletzten Kapitel. Gott sitzt auf dem Thron. Er ergreift selbst das Wort. Wie oft wären wir das denn eigentlich lieber selbst? Wir nehmen die Dinge doch oft uns gerne selbst auf die Schultern. Ein Beispiel ist die Klimakrise, denn da gibt es nur zwei Optionen. Entweder wir gehen den Bach runter oder wir reißen das Ruder noch um. Wo kommt denn da Gott vor? Er handelt doch auch. Er ist doch auch der Handelnde. Er ist der Schöpfer des Universums. Und ja, wir stehen in einer Verantwortung. Aber Christsein bedeutet, liebe Gott und deinen Nächsten. Diese beiden Aspekte gehören immer zusammen. Wenn wir unser Christsein nur leben in dem Blick auf Jesus und so durchs Leben gehen, dann vergessen wir ganz, ganz wichtig, dass er uns aufgerufen hat, auch den Nächsten zu lieben. Und wenn wir nur den Nächsten lieben, weil wir denken, wir haben es selber in der Hand, dann vergessen wir, dass wir unseren Blick zuerst auf Gott richten sollen. Das gehört immer zusammen. Deshalb ist es wichtig, dass wir überlegen, wer spricht denn da? Gott, ich? Und was hat das dann mit dir zu tun? Das hat ganz viel mit dir zu tun, denn Gott ist in Beziehung mit dir und mir. Wer von euch mag Zuverlässigkeit? Ja, ich sehe Hände, genau. Wenn ich jetzt noch ein bisschen warten würde, würden sicherlich alle Hände hochgehen. Also ganz ehrlich, wer mag keine Zuverlässigkeit? Und dieses Ich, das hat die Welt auf den Kopf gestellt. Er ist derjenige, der alles in der Hand hat und durch die Weltgeschichte bereits gezeigt hat, dass er Nägel mit Köpfen macht. Das ist kein Wischiwaschi. In Philipper 2, Vers 6 folgende lesen wir von dieser Zuverlässigkeit. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Er ruhte sich darauf nicht aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus Christus ist selbst der Zuverlässige. Auf das Ich, auf das wir uns verlassen können, der niemals wankt. Unter uns Menschen gibt es die Angewohnheit, das Ich in einem Satz zu ersetzen durch Mann. Kennt ihr das? Einen Ich-Satz umzuformulieren. Du sprichst mit jemandem und du willst eigentlich über seine Erfahrungen was hören und die Person sagt nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, sondern man hat die Erfahrung gemacht. Und es geht aber eigentlich um seine persönliche Geschichte. Oder anstatt ich bin darüber traurig, zu sagen, man ist darüber traurig. Ja, wer denn? Deine Nachbarschaft? Nein, du bist doch darüber traurig. Du als einzelne Person. Du darfst ruhig dazu stehen. Wir Menschen neigen dazu, das so zu verwischen. Aber Gott macht das nicht. Da würde niemals stehen, siehe, Mann macht alles neu, sondern siehe, ich mache alles neu. Er steht zu seinem Wort. Unser Gott steht zu seinem Wort. Siehe, ich mache. Einfach mal machen. Dieses Wahlversprechen kennt ihr von einer großen deutschen Partei. Das klingt toll, aber das ist oft so schwer umzusetzen. Das merke ich auch im Gemeindeleben. Gäbe so viele Dinge, die man einfach mal machen könnte. Aber das schafft man dann irgendwie doch an vielen Stellen nicht oder nicht so, wie man sich das vielleicht im ersten Moment vorstellt. Und dann ist die Enttäuschung umso größer, wenn man das jemandem auch noch versprochen hat. Ja, mache ich. Aber so wie wir gerade gehört haben, dieses Ich ist absolut zuverlässig. Gott macht. Siehe, ich mache. Das ist ein Versprechen, auf das keine Enttäuschung folgt. Aber, das gebe ich zu, seine Handlung, das, was er tut, das ist nicht immer leicht zu finden. Das wird uns nicht immer auf einem Silbertablett präsentiert. Beispiel: Heilung. Der Kopf sagt, verlass dich auf die Schulmedizin. Da sind Ärzte, die sind ausgebildet, die halten sich an Prozedere, die halten sich an die Naturgesetze, die haben Ahnung, das basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und gerade in unserer Zeit Oh, so viele Erkenntnisse, die da in den letzten 100 Jahren dazugekommen sind. Das ist krass, da können wir uns drauf verlassen. Der Glaube sagt, Gott macht das. Er handelt im Übernatürlichen. Und allein darauf sollten wir uns verlassen. Aber dieser Widerspruch, mein Lieben, der ist wirklich künstlich konstruiert. Damit meine ich, Gott hat diese Menschen gemacht, die als Mediziner arbeiten. Er hat ihnen diese Fähigkeiten gegeben und er hat auch die Naturgesetze geschaffen. Er handelt im Natürlichen und er handelt im Übernatürlichen. Es ist kein Widerspruch. Und wenn wir uns nur auf das Übernatürliche konzentrieren, dann werden wir enttäuscht, weil wir das Natürliche und das, wie Gott darin wirkt, übersehen. Und wenn wir uns nur auf das Natürliche konzentrieren, dann merken wir nicht, wie Gott auch im Übernatürlichen handelt. Wenn wir nur auf das Übernatürliche warten, dann warten wir auf den großen Knall und verpassen, wie Gott auch in anderen Dingen, in natürlichen Dingen, die nicht sich als großer Knall anfühlen, handelt. Gott wirkt im Natürlichen, überall um uns herum und wir bekommen es nicht mit, weil wir auf diesen großen Knall warten. Gott macht, er handelt und bleibt nicht stehen und wir sind ermutigt, genauer hinzusehen, über unsere eigenen Perspektiven hinaus. Siehe, ich mache alles. Das ist irgendwie eine Zumutung, oder? Also wollen wir wirklich alles verändert haben? Das ist schon heftig. Wie ich schon gesagt habe, wenn wir die Offenbarung lesen, dann wissen wir nicht ganz genau, was auf uns zukommt in der Ewigkeit. Aber ich persönlich hatte schon häufiger den Gedanken, dass das, was ich ja liebe auf der Erde, mein Mann, meine Kinder, das hätte ich schon auch gerne in der Ewigkeit bei mir. Und jetzt soll alles neu erneuert, ausgewechselt, wie ist das gemeint, werden. Ich glaube nicht, dass das so gemeint ist, aber das erzeugt bei vielen eine Unsicherheit und vielleicht hast du diesen Gedanken auch schon mal gehabt. Das, was wir erleben in der Ewigkeit, das wird eine andere Qualität haben. Beispielsweise deine Beziehung zu Gott. Meine Beziehung zu Gott ist so wie so eine, ich habe keine Ahnung von Mathe, aber es ist so eine Kurve, die so hoch und runter geht. Wie heißt das? So eine Sinuskurve, dankeschön. Die ist mal sehr lebendig, ich kann Zeit investieren, ich spüre ihn und dann geht es wieder so ein bisschen abwärts. Ich bin super geschäftig, die Kinder sind krank, ich bin krank, die Arbeit ist stressig. Ich komme nicht dazu, mich auf Gott zu fokussieren. Diese Art von Beziehung wird es dann nicht mehr geben zu Gott, sondern Gott wird allgegenwärtig sein, um mich herum. Es wird keine Ablenkung mehr geben, keine Anstrengung. Oh, ich habe heute noch keine Bibel gelesen. Nein, wir werden immer vor Gottes Thron stehen. Es wird keine Anstrengung uns kosten, uns in seine Gegenwart zu begeben. Wir müssen nicht die Lieder vorher erst proben und aussuchen und die richtige Tonart auswählen, damit das auch vernünftig irgendwie funktioniert. Nein, es wird eine völlig andere Qualität haben. Transformiert wird das sein. Aber es wird nicht alles zerstört sein. Es gibt eine gewisse Kontinuität, denn ich werde als ich dort sein, aber nicht in der Form, in der ihr mich hier heute seht und erlebt, sondern in der Form, in der Gott mich ursprünglich wollte. In der er mich gedacht hat, von Anfang an, noch bevor er mich im Leib meiner Mutter gebildet hat. Alles, was nicht vollkommen ist, wird dann vollkommen sein. Und das ist ein Heilungsprozess. Alles wird transformiert und alles wird dann seine gottgewollte Qualität haben und Schönheit. Siehe, ich mache alles neu. Neu kann man in diesem Fall auch mit erneuert übersetzen. Und es hilft uns vielleicht ein bisschen, weil neu macht vielen Leuten erstmal Angst, ungewohnt, fremd, orientierungslos und so. Ich erinnere an meinen Mann, der reinkam und der Schrank stand auf der anderen Seite. Ah, Überforderung. Und das siehst du auch, wenn du ein neues Handy hast zum Beispiel. Manches ist intuitiv, aber anderes ist völlig überfordernd und du tust dich schwer damit. Außerdem ist das, was wir heute neu bekommen, ein Handy, ein Hemd, ein neuer Freund, ein neues Hobby, das ist irgendwann nicht mehr neu. Entweder geht es kaputt oder man gewöhnt sich dran, es ist alles der Gewöhnung unterworfen. Damit ist es ja nicht schlecht, Aber es ist vergänglich und irgendwann eben nicht mehr neu. Das Neu, das hier gemeint ist, das vergeht nie. Warst du schon mal frisch verliebt? Oder hast dich so richtig für etwas begeistert? So wird sich das dann kontinuierlich anfühlen. Wie das dann mit dem emotionalen Energiehaushalt funktioniert, das weiß ich auch nicht, aber der ist ja dann auch keinem Limit mehr unterworfen, wie hier auf der Erde, sondern vor Gott wird das alles vollkommen sein. Hieran sieht man, dass diese Aussicht für uns auch eine Aussicht bleibt, solange wir auf dieser Erde leben. In Gottes Handeln erkennen wir auch jetzt schon Veränderungen und Erneuerung in unserem Leben, und das dürfen wir auch, weil diese Erneuerung eben ein Prozess ist. Aber der ist noch nicht abgeschlossen, meine Lieben. Das vollkommen Erneuerte und Unvergängliche, das kommt erst noch. Ich komme zum Schluss. Wir haben diese wunderbare Hoffnung für die Ewigkeit. Und das gibt uns auch jetzt schon eine wunderbare Hoffnung für die Gegenwart. Und das ermöglicht uns, ganz anders durchs Leben zu gehen und ganz anders auch mit Verlusten beispielsweise umzugehen. Das bedeutet, dass wir ganz andere Hoffnung bewahren können, wenn Situationen festgefahren sind. Mit Brüchen können wir auch ganz anders umgehen, weil wir sie nicht als letztes Wort akzeptieren müssen. Die haben nicht das letzte Wort. Wir können auch Vertrauen lernen. Wie ich zum Beispiel in dieser Kommunikationssituation, wo ich gemerkt habe, boah, da ist jetzt Möglichkeit, dass ich mich verletzlich zeige, weil ich nicht sofort verurteilt werde, weil mein Gegenüber auch mit Jesus geht und mir mit Liebe begegnen kann. Und so kann ich Vertrauen lernen und daraufhin mich verändern lassen. Wir wissen auch, dass Gott noch nicht fertig ist mit dieser Welt. Er will auch mit dir noch etwas verändern, egal wie alt du bist. Er hat damit noch nicht aufgehört. Es gibt noch Hoffnung für Veränderung. Veränderung bei mir, Veränderung bei dir, Veränderung im Hier und Heute. Ich bewundere Menschen, die sich etwas Neues angewöhnen, die eine neue Routine einführen und das dann wirklich durchziehen. Die durch ihre mutigen und ehrlichen Entscheidungen ihr Leben und das Leben von anderen massiv positiv beeinflussen. Und dazu will uns dieser Vers ermutigen. Uns Kindern Gottes ist diese Perspektive bereits heute gegeben. Ich werde noch konkreter. Du kannst heute frei werden von Süchten, die deine Lebensqualität beschneiden und vielleicht auch deine Lebenserwartung. Du kannst frei werden von schlechten Gewohnheiten, die deine Gesundheit gefährden. Du kannst an deiner Kommunikation arbeiten. Und so mit deiner Ehe oder deiner Beziehung zu den Arbeitskollegen oder deinen Eltern eine Ewigkeitsperspektive verpassen. Es ist hier und heute möglich, weil Gott handelt. Er verspricht es. Siehe, ich mache alles neu. Du kannst deine Verantwortung als Vater, als Ehefrau, als Arbeitgeber übernehmen und deine Finanzen dieser Verantwortung gemäß verwalten. Dieses Versprechen Gottes und seine Verlässlichkeit und Treue, die stehen dir zur Seite und zwar jeden Tag, nicht nur 5 Minuten. Deine schlechten Gewohnheiten sind eine Hürde, aber sie sind kein unüberwindbares Hindernis. Und da gibt es auch diese Ausreden nicht, also bin ich halt. Ich werde mich nicht ändern. Meine Lieben, das ist keine Perspektive, die wir als Christen haben. So bin ich halt. Das ist kein biblisches Prinzip. Das ist nicht die Idee von Nachfolge. Es sollte heißen, so bin ich jetzt. Und ich kann und will mich mit Gottes Hilfe verändern. Das sollte die Parole sein. Die Nachfolger Jesu wurden übrigens ursprünglich auch nicht Christen genannt, sondern Anhänger des neuen Weges. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und dafür brauchen wir Hoffnung, oder? Ich werde das Abendmahl zwar erst später einsetzen, aber ich werde jetzt schon mal hier rüber gehen, denn das ist total wichtig, dass wir das auch in Verbindung mit dem Abendmahl verstehen. Denn das, was ich gerade gesagt habe, das kann für manchen von euch vielleicht ein totaler Schlag in die Magengrube gewesen sein. Ihr Lieben, Christus ist die Hoffnung. die wir haben und die wir brauchen. Ohne ihn können wir nichts tun. Und ohne ihn sind wir auch gefangen in unseren eingetretenen Pfaden, in unseren Autobahnen, in unserem Hirn. Aber mit ihm haben wir die Chance, Buße zu tun, um Vergebung zu bitten. Und zwar nicht nur imaginär in Gedanken, sondern schmeckbar, spürbar. Im Abendmahl tun wir das ganz bewusst, voller Dankbarkeit, aber ganz oft auch voller Tränen. Das Abendmahl darf eben diese spürbare und schmeckbare Erinnerung daran sein, dass der Glaube an Jesus Christus etwas Handfestes ist. Es ist die Realität, in der wir als Kinder Gottes leben dürfen. Es ist deine Realität. Denn Christus wurde Mensch, wie du und ich, aus Fleisch und Blut. Der konnte sich auch schlechte Dinge angewöhnen, oder? Naja, aber er hat es erlebt, dass Menschen um ihn herum sich schlechte Dinge angewöhnt haben. Der kennt das. Ihm ist das nicht fremd. Er ging ans Kreuz für deine Schuld, für deine schlechten Gewohnheiten, die du bei ihm ablegen darfst. Er nahm sie auf sich. Er stieg hinab ins Reich des Todes und stand auf nach 3 Tagen. Siehe, ich mache alles neu. Dieser Satz steht im Präsens, in der Gegenwart. Nicht siehe, ich werde alles neu machen, sondern siehe, ich mache alles neu. Das bedeutet, es beginnt jetzt schon in der Gegenwart. Es ist schon erlebbar. Will ich so in 2026 leben? Ja. Erwarten, dass Gott in meinem Leben handelt, dass er was verändern kann? Ja. Werde ich hinfallen? Ja. Werde ich mich ärgern? Ja. Darf ich Vergebung erfahren? Ja. Darf ich wieder neu starten? Ja. Zurücklassen. Ich darf das zurücklassen. Und ich darf dem Versprechen glauben, dass Gott alles neu machen wird. Ich bete. Jesus Christus, deine Auferstehungskraft gibt uns Hoffnung. Dein Versprechen zur Erneuerung will uns ermutigen. Deine Treue und Größe will uns trösten und umgeben. Deine starke Hand will uns leiten und deine Liebe will uns umgeben und läutern. Nur du, Herr, bist die Hoffnung auf ewiges Leben und vollkommene Nähe in deiner Herrlichkeit. Wir trauern über unseren Versäumnissen und Begrenzungen, aber wir nehmen dein Versprechen, Jesus, voller Dankbarkeit an, wenn auch mit zitternden Händen. Sprich zu uns, wenn wir jetzt in Liedern vor dich kommen und zu dir beten, und sprich zu uns, wenn wir dann im Abendmahl an deine große Erlösungstat denken, Herr. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dir und gebe dir seinen Frieden. Amen. Und so geht im Frieden Gottes. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag.